Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser. Mit Ute Wegmann und den besten Sieben im Monat Juni, die Ihnen präsentiert werden vom Beste-Sieben-Juror Thomas Linden. Thomas Linden ist heute im Studio, weil er einer der Fachmenschen fürs Bilderbuch ist, denn wir stellen heute 6 bebilderte Titel vor und Sie werden darüber hinaus beglückt mit gleich mehreren Lesungen. Wir sprechen über die Entstehung der Arten, über die Kraft des Menschen, immer wieder Lösungen zu finden und Hoffnung zu hegen und über die Wichtigkeit der Trauer, aber auch über Tiere in der Stadt, über die Dinge, die einem beim in der Welt herumspazieren begegnen. Und was nie fehlt, weder im Kinderbuch noch im Jugendroman, ist das Thema Freundschaft. Freunde, die man zur Unterstützung braucht, die einen sogar verstehen, wenn man eine andere Sprache spricht. Beginnen wir, Thomas Linden, mit unserem Sachbuch und stellen wir Darwins Entstehung der Arten an den Anfang unserer Bestenliste. Darwins Entstehung der Arten, so lautet auch der Titel des Buches, nacherzählt und illustriert von Sabina Radewa. Die Grafikdesignerin und Illustratorin lebt in London. Nach einem Masterabschluss in Molekularbiologie am Max-Planck-Institut hat sie ihre Laufbahn als Illustratorin begonnen, via Self-Education, wie man liest. Und hier liegt nun wohl ihr erstes Buch vor. Auf dem Titel sehen wir schon Vögel, Tiger, Affen und schlägt man das Buch auf, präsentiert das Vorsatzpapier herrlichste Schmetterlinge und Käfer. Und dann steigen wir ein, auch in die private Welt des Naturforschers Charles Darwin, der die Welt bereiste, um Pflanzen und Tiere zu erforschen und das zu einer Zeit, als das Reisen noch ein wirkliches Abenteuer war. Wie führt uns Sabina Radewa in diese Welt, Thomas Linden?
Sabina Radewa erzählt zunächst von Darwin, von seiner Familie, seinen Kindern und der Reise mit der Endeavour und kommt dann zu seinen Theorien und zu den Tieren und Pflanzen. Man könnte das Buch am Rücken auseinandernehmen und könnte die Bilder alle nebeneinander legen. So beziehen sich die Illustrationen alle aufeinander.
Wir haben ja hier wenig Text und kindgerechte Erklärungen. Jede Doppelseite bringt im Grunde genommen einen neuen Aspekt. Jetzt habe ich zwar gesagt kindgerecht, aber es ist ja doch recht komplex. Also die Themen sind sehr komplex. Es geht zum Beispiel um Variationen. Variationen zum Beispiel um die Unterschiedlichkeit der Schnäbel von Finken, je nachdem, wo die leben und welche Nahrung sie bevorzugen. Mal sind die Schnäbel groß, mal klein, mal lang oder Variationen, die sich aus Paarungen ergeben. Oder es geht um die Evolution des Auges, es geht um Instinkte, um Embryoforschung. Wie kindgerecht ist das denn und wie gut verständlich ist das denn? Ab welchem Alter kann man das denn überhaupt lesen?
Ja, kindgerecht ist es in Bezug auf die Illustrationen, die flach und ein wenig naiv gehalten sind. Aber dem Buch ist anzumerken, von Seite zu Seite, der tapfere Versuch, kindgerecht zu sein. Aber meines Erachtens funktioniert das so nicht, weil zum Beispiel die Texte sind zwar kurz, aber in der Diktion wie Definitionen geschrieben. Das heißt, wenn ich da von einer DNA lese, dann auch wenn die DNA im Anhang dann nochmal erklärt wird, aber das sind Begriffe, die nicht zum Vokabular eines 8-9-jährigen Kindes gehören. Das sehe ich als problematisch an. Das Buch wird fruchtbar, wenn ein Kind das mit einem Erwachsenen anschaut, wenn man zusammen über Darwins Theorien spricht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ein schönes Material für den Biologieunterricht ist.
Jetzt haben Sie von den Illustrationen schon gesprochen. Wie würden Sie die bezeichnen? Sind das naturalistische, eher naive Illustrationen?
Die sind ein bisschen schematisiert. Sie sind ein bisschen naiv. Also der komplette Gegenpart zum Beispiel zu Peter Sis, der auch sich mit Darwin beschäftigt hat. Der Baum des Lebens hieß das Buch. Hier bewundere ich fast mehr das Layout als die Illustration.
Ab welchem Alter würden Sie es empfehlen?
Also ich würde sagen, so ab 11.
Sabina Radewa, Darwins Entstehung der Arten, aus dem Englischen übersetzt, erschienen im Hansa Verlag Ab 11 Jahre, sagt unser Juror Thomas Linden. Alles war See, lautet der Titel des zweiten Bilderbuches. Eine Geschichte von Lorenz Pauli, einem Schweizer Autor, der uns bekannt ist durch seine langjährige Zusammenarbeit mit Katrin Scherer. Für Rigo und Rosa, ein gemeinsames Buch der beiden, haben die beiden gerade kürzlich den Schweizer Kinder- und Jugendmedienpreis gewonnen. Lorenz Pauli ist Berner und er schreibt auch für Erwachsene im Berner Dialekt. Diese Geschichte hier, die als Wunsch beginnt, ein Wunsch, Blumenkohl anzupflanzen, hat Sonja Bogeva bebildert. Sonja Bogeva, geboren 1975 in St. Petersburg. Sie studierte dort an der Staatlichen Kunstakademie, wurde Trickfilmanimatorin und lebt seit 1998 in Deutschland. Zahlreiche Bücher hat sie bereits veröffentlicht. In letzter Zeit scheint das Wasser für sie besonders reizvoll. Und so kommt auch dieses Buch sehr blau mit viel Wasser daher. Was hat es auf sich mit dem Blumenkohl?
Der Blumenkohl soll gepflanzt werden, man will sesshaft werden und will eine Familie gründen, aber dazu kommt es nicht, weil es so stark regnet und das Haus demoliert wird vom Sturm und dann muss ein neues Haus gebaut werden und es regnet aber immer noch und das Wasser steigt und man muss wieder aufsatteln und dann beginnt man ein Haus zu bauen, das einem Schiff sehr ähnlich sieht.
Haben wir hier die Arche Noah?
Ja, wir haben hier die Arche Noah. Vor allen Dingen haben wir hier eine Paargeschichte. Eine Geschichte, die von einem eingespielten Team erzählt. Es gibt zwar traditionelle Rollen, also die Frau wirkt im Haus, die kümmert sich um die Tiere. Die Tiere erscheinen hier im Buch wie die Kinder. Und der Mann werkelt draußen auf dem Dach, beide nach ihren Talenten. Dennoch ergibt sich ein Verhältnis immer auf Augenhöhe. Das geht Hand in Hand, was die beiden machen. Dazu passen die Illustrationen, die das Runde betonen, den Zopf der Frau, das runde Schaf, der Hut des Mannes. Alles ist rund und im Runden liegt der Trost. Also man bekommt schon eine Vorstellung, wie die Geschichte endet.
Und in welcher Technik ist das Ganze jetzt gemalt?
Es ist mit Aquarell gemalt und es sind sehr warme Farben, also ein Orangebraun, auch das eigentlich kühle Blau wird hier ganz warm und es ist ein sehr versöhnliches Buch.
Ein besonderes Buch, denn hier stehen im Bilderbuch keine Kinder im Mittelpunkt, sondern erwachsene Menschen. Ein hoffnungsfrohes, lösungsorientiertes Bilderbuch über ein junges Ehepaar, das sich von keinem Unwetter der Welt beeinflussen lässt. Alles war See von Lorenz Pauli und Sonja Bogeva. Atlantis Verlag, 32 Seiten, ab 5 Jahre. Und nun hören wir ein wenig Spanisch.
En mi casa había un reloj de cuerda que sonaba varias veces al día. Su sonido controlaba todas las actividades y tiempos de la familia. Mi abuelo nunca se olvidaba de darle cuerda. Para ello utilizaba una pequeña llave. En las noches más silenciosas se podía escuchar el tic-tac del reloj que inundaba toda la casa, acompasando los ronquidos del abuelo. Pero mi abuelo un día se murió. La mañana después del entierro, todos nos despertamos a horas diferentes. Pepa, la gata, despertó 4 días después. Así fue que empezaron a pasar, o más bien, dejaron de pasar cosas. Los aguacates no maduraban. Las flores no se marchitaban. El hijo de mi tía no nacía. El tiempo de la casa parecía detenido.
Das war der Beginn des nächsten Bilderbuches, gelesen von Adrian Martos, ein Text aus dem bilingualen Bilderbuch Die Uhr meines Großvaters, El reloj de mi abuelo. Eine Geschichte über Rituale, Familie und über Trauer. Thomas Linden, der Großvater, der täglich die Pendeluhr aufzieht, stirbt und das Leben im Haus der Familie scheint mit der Uhr stillzustehen, bis der Enkel den kleinen Schlüssel, den der Großvater immer benutzte, wiederfindet und die Uhr in Gang setzt und somit auch die Trauerzeit in gewisser Weise beendet. Wie ist dieses Buch, man kann ja gar nicht sagen gezeichnet, sondern ich sage jetzt mal bebildert?
Das Interessanteste an dem Buch ist für mich das Weiß. Das heißt, das Buch hat keinen Hintergrund. Die Figuren stehen im Weiß und um sie herum sieht man die Gegenstände. Das heißt, nichts ist miteinander verbunden. Und diese Verbindung muss erst hergestellt werden. Jeder Gegenstand bleibt uns dann in Erinnerung, wenn wir etwas mit ihm verbinden, wenn wir eine Erinnerung an ihn haben, etwas Erlebtes. Dieses Erlebte muss erzählt werden und durch die Erzählung kommen die Dinge dann wieder in Gang.
Nun sind ja die Gegenstände, von denen Sie sprechen, nicht nur gezeichnet, sondern es ist eine Collagetechnik.
Ja, jeder Gegenstand hat eine andere Geschichte, hat ein anderes Alter.
Bilder gemalt, gezeichnet, auch fotografische Elemente finden wir dort. Wir hören jetzt noch den Text des Anfangs auf Deutsch gelesen von Ralf Spengler.
Die Uhr meines Großvaters. In unserem Haus gab es eine Pendeluhr, die viele Male am Tag schlug. Das Leben unserer Familie folgte ganz und gar ihrem Takt. Mein Großvater vergaß nie, sie aufzuziehen. Dafür verwendete er einen kleinen Schlüssel. In ganz stillen Nächten konnte man hören, wie das Ticken der Uhr in jeden Winkel des Hauses drang und das Schnarchen meines Großvaters begleitete. Doch eines Tages starb mein Großvater. Am Morgen nach der Beerdigung wachten wir alle zu unterschiedlichen Zeiten auf, unsere Katze Pepa sogar erst nach 4 Tagen. Es schien, als wäre in unserem Haus die Zeit stehen geblieben.
Die Uhr meines Großvaters, El Reloj de mio Abuelo, 44 Seiten, erschienen beim Baobab Verlag, ab 5 Jahre. Und nun kommen wir zum Kinderbuch. Stadtbär heißt eine Geschichte der Illustratorin Katja Germann. Flaschenpost oder Für immer waren 2 Bilderbücher, mit denen sie sehr erfolgreich in den letzten Jahren war. Jetzt ein Kinderbuch mit viel Bild und überschaubarem Text, von daher als Erstlesebuch gut geeignet. Ein Kinderbuch über Tiere, die den Wald verlassen haben, in der Stadt leben, aber den auffälligen, angsteinflößenden Bären dort in der Stadt nicht akzeptieren wollen. Was ist das für eine Geschichte?
Dem Bär erzählt man, dass das Leben in der Stadt doch komfortabler und bequemer wäre. Dann macht er sich auf den Weg, setzt sich eine Sonnenbrille auf und läuft durch die Stadt, ohne etwas zu sehen. Das liegt an der Sonnenbrille und ohne etwas von der Stadt zu verstehen. Zugleich ist es aber so, dass um ihn herum eine Katastrophe nach der anderen passiert. Katja Germann hat eine, wie ich finde, wunderbar runde Geschichte geschrieben, voller kleiner Erlebnisse. Es gibt einen Raub und die Polizei steht auf einmal auf der Straße. Das ist ein ideales Erstlesebuch, weil es einen Text hat, der klar geschrieben ist, kurze Sätze, der ein ausgewähltes Vokabular hat und es ist wirklich zugeschnitten auf Erstklässler und gleichzeitig ist es eine anspruchsvolle, interessante Geschichte.
Das Amüsante an der Geschichte war für mich, dass es dem Bär gelingt, sich viel besser zu tarnen innerhalb der Stadt, als es den anderen Tieren gelingt. Eigentlich sollten wir nicht so viel verraten, aber sie finden dann später alle gemeinsam doch eine Lösung und einen Platz. Vielleicht noch ein Satz zu den Bildern von Katja Germann.
Die Bilder von Katja Germann überraschen mich immer wieder, weil sie sehr pastos arbeitet, mit breitem Pinselstrich. Und zugleich gelingt es ihr zum Beispiel, die Kinder entzückend zu zeichnen. Man sieht immer das Gestische an den Figuren. Das Besondere hier an diesem Buch liegt für mich darin, dass auf den Doppelseiten jeweils ein Bild ist, bei dem man, wenn man der Geschichte folgt, immer sich im Mittelpunkt der Szene befindet. Im Mittelpunkt der Landschaft, im Mittelpunkt der Stadt. Also das ist perspektivisch ganz großartig gemacht.
Und was so typisch ist für Katja Germann, Sie haben gerade schon gesagt, sie arbeitet sehr pastos und trotzdem setzt sie immer mit einem feinen, vielleicht ist es ein Tuschestift, mit einem schwarzen Stift, feine, kleine, detailreiche Elemente auf diesem pastosen Untergrund. Stadtbär, ein besonderes Bärenabenteuer mit vielen Tieren zum Thema Jeder hat seinen Platz und ist genau dort wichtig. Von Katja Germann, 96 Seiten, erschienen im Moritz Verlag ab 5 Jahre. Von den Tieren in der Stadt zu den Indianern. Also nicht direkt, sondern eher zu Bo und Aisha. Beide sind etwa 9 Jahre alt. Beide besuchen eine Klasse. Beide sind auf ihre Art Außenseiter. Aisha, weil sie die Sprache der anderen noch nicht beherrscht. Und Bo, weil er sich für ganz besondere Themen interessiert und da auch richtig reinfressen kann. Zum Beispiel weiß er alles über Indianer. Und Aisha scheint ihn zu verstehen, seine Vorliebe zu teilen. Kein Wunder, dass der Junge davon überzeugt ist, dass das Mädchen eine Sue ist. Wie ist die Geschichte erzählt? Es ist die Geschichte, ich will den Titel noch nennen, Ein Indianer wie du und ich.
Erna Sasten erzählt unerhört raffiniert. Sie erzählt von dem Jungen, der voller Faszination für die Indianer ist und dem plötzlich dieses Mädchen begegnet. Das ist die Liebe eines Neunjährigen, die total ist, unerhört leidenschaftlich, ohne dass sie einen sexuellen Ausdruck hat. Es geht für Bo immer um alles. Und diese Dringlichkeit, dieses Ausgesetztsein gegenüber den eigenen Gefühlen durchzieht das Buch und gibt dieser Prosa von Erna Sasten unerhörte Dynamik. Zugleich ist es aber so, dass wir auch immer Bo von außen sehen. Dieses Spiel in die Figur hineinzugehen und zugleich die Szene darzustellen, das macht sie derartig virtuos. Also dieses Buch ist wirklich eines meiner Lieblingsbücher geworden.
Die beiden werden Freunde und sollen dann getrennt werden. Dagegen wird Bo ankämpfen. Auch das ist alles sehr, sehr nah an der kindlichen Perspektive von 9- oder 10-Jährigen erzählt. Es gibt in diesem Buch sehr viele großartige Schwarz-Rot-Zeichnungen von Martin van der Linden, ein niederländischer Illustrator, der gerade sehr erfolgreich mit seinem ungewöhnlichen Bilderbuch Tangram-Katze ist. Wollen Sie noch 2, 3 Sätze zu diesen außergewöhnlichen Zeichnungen sagen?
Martin van der Linden arbeitet assoziativ. Er greift Muster der indianischen Teppiche auf, er greift Graffitis auf und entwickelt das weiter. Die Illustrationen machen das Buch noch reicher. Es ist wirklich ein Buchschatz. Das ist ein Buch, das man immer wieder gerne zur Hand nimmt.
Ich habe auch so empfunden, dass die Illustrationen von Martin van der Linden tatsächlich nochmal diese Leidenschaft des Jungen explizit ausdrückt, diese Versessenheit, sich mit dem Leben der Indianer zu beschäftigen. Ein Indianer wie du und ich, von der niederländischen Autorin Erna Sasten, geboren 1961, hat sie zuerst eine Ausbildung an der Theaterschool in Amsterdam absolviert. Bei uns war sie auf der besten Liste mit Das hier ist kein Tagebuch, ein Roman, der damals auch für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert war. Ich mag nicht mehr gehen, ich mag nichts mehr sehen, ich will nicht mehr laufen und will nicht mehr schnaufen. So beginnt das Gedicht Sightseeing aus dem Band Vom Flanieren und Weltspazieren. Reime und Sprachspiele von Elisabeth Steinkellner, illustriert von Michael Rohr. Das österreichische Paar arbeitet sehr oft zusammen, sehr erfolgreich. Beide probieren auf ihre Art immer wieder neue Formate und erfinden sich mit fast jedem Buch mehr oder weniger neu. Hier nun Gedichte, gereimt oder nicht, Aufzählungen, Reihungen, Dialogszenen, alles ist dabei. An allerlei Orten. Und so findet man neben Plusterfischen auch 18 nackte Damen. Thomas Linden, wie ist das Buch aufgebaut?
Es ist ein Buch, in dem es um das Träumen geht. Das Buch ist so aufgebaut, dass das Träumen in der Stadt beginnt, dann sich in die Ferien hinüberzieht, dann in die weite Welt hinausweht.
Neben Träumen, die Sie richtigerweise erwähnen, geht es natürlich tatsächlich auch um Beobachtungen. Ganz viele Kleinigkeiten werden immer wieder thematisiert, die man eben beim Flanieren, beim Weltspazieren so beiläufig mitnimmt. Das Buch ist illustriert, überwiegend schwarz-weiß und hat aber auch farbige Doppelseiten. Wie hat Michael Rohr hier illustriert?
Er hat mit Bleistift gearbeitet. Die Figuren scheinen alle so in den Himmel hinein wachsen zu wollen. Es gibt keinen Boden. Alles ist in Bewegung. Also das Ganze hat so etwas Leichtes, Lyrisches. Und er hat dann 5 Doppelseiten in Farbe, wobei mir diese Doppelseiten vorkommen wie Bilder, die eigene Geschichten erzählen würden. Also da steht ein Paar, das in den Nachthimmel schaut, oder 2 sitzen auf dem Fahrrad und fahren ins Nirgendwo. Es geht immer ins Nichts und auf eine Weise immer nach oben.
Kleine Augenblicke, Beobachtungen, Ausflüge in die Welt und das alles manchmal nur in der Fantasie. Vom Flanieren und Weltspazieren von Elisabeth Steinkellner und Michael Rohr. 111 Seiten, Tirolia Verlag, ab 11 Jahre. Und nun zu unserem Jugendroman. Der dritte Titel in einer Reihe von Alex Wietel, der dritte Titel seiner Reihe um die schwarzen Jugendlichen in Crompton, einer fiktiven Stadt irgendwo auf der Welt. Wietel lebt in London, vermutlich könnte es Großbritannien sein. Little Bit und die Ritter von Crompton, so die ersten beiden Titel. Und jetzt, wer braucht ein Herz, wenn es gebrochen werden kann? Hier stehen die Mädchen im Vordergrund und wir hören mal hinein in den Anfang dieses Romans. Es liest Nama Alai.
3 Mahlzeiten pro Tag. Mom, wieso hast du ihm erlaubt, dass er sich mein Essensgeld nimmt? Sie saß auf dem Bett, band den Gürtel ihres Morgenmantels um die Taille. Eigentlich musste er gewaschen werden, aber ich hatte am Vorabend die letzten Waschmittelpots für meine Sportsachen verbraucht. Schlaf hing ihr in den Augen. Ihre Wimperntusche sah jetzt aus wie mit dem Wischmopp aufgetragen. Die blöde Kuh konnte sich vor dem Schlafengehen nicht mal die verfluchte Schminke aus dem Gesicht waschen. »Mom«, wiederholte ich. Sie streckte sich und gähnte erst mal, bevor sie antwortete. »In der Küche sind noch ein paar Brötchen. Und ich glaube, im Schrank steht auch noch ein Rest Erdnussbutter.« Ihre Stimme klang heiser, als hätte sie Fußmatten gefuttert. »Soll er doch die Brötchen essen«, fauchte ich. Sie hielt sich die Ohren zu. »Mom, ich brauche Geld für die Schule.« »Hör auf zu schreien, Mo. Dabei kann kein Mensch denken, verdammt. Ich hab Wahnsinnskopfschmerzen. Zieh ab in die Schule. Bist du nicht schon spät dran?« Ich nahm mein Handy aus der Hosentasche. 8:20. »Verdammt! Holman zieht mir die Ohren lang.« »Mo, nimm die Brötchen und lass mich in Frieden, ja? Wir sind erst 3 zu Hause gewesen.« Die halbe Decke hing auf den Boden. In der Matratze war eine Kuhle, wo er geschlafen hatte. Der Aschenbecher war voll. Im Zimmer stank es nach Bier. Der Mülleimer war voller Dosen. Ich schwor mir, niemals Alkohol zu trinken. Mom zog sich die Decke über den Kopf, drehte mir den Rücken zu und kauerte sich zusammen wie ein ungeborenes Baby. Frust knisterte in mir. »Du bist echt zu nichts zu gebrauchen!« »Sagst du mir ja ständig, darf ich jetzt schlafen?« Ich stand mit verschränkten Armen da, starrte sie an, aber sie rührte sich nicht. Dann hörte ich ein Geräusch aus der Küche. Er war noch da. Ich ging aus Mams Zimmer, knallte die Tür hinter mir zu und bog in den Flur ab. Er saß am Küchentisch, trank Tee aus einem Becher, warf mir einen »Ach du Scheiße, Mo ist noch nicht in der Schule« Blick zu. Ich hoffte, er würde sich die Lippen verbrennen. Markensneaker zierten seine Füße. Wo hatte er die her? Angeblich war er doch pleite. Er trug ein zu enges Real Madrid-Trikot mit der Nummer 7 hinten auf dem Rücken. Beim Anblick seiner Männertitten darunter wär's mir fast hochgekommen. Auf seinen fetten rechten Oberarm hatte er Jack Sparrow tätowiert, auf den linken ein Piratenschiff. Sein Ziegenbärtchen kratzte seinen Hals. Wie konnte Mom bloß so einem die Zunge in den Hals stecken? Ich sah ihn direkt an. »Die 5 Pfund, die Mom dir gegeben hat, das ist mein Essensgeld.« »Für dich sind die Brötchen in der Küche«, sagte er. Sein vernünftiger Tonfall pisste mich krass an. »Ich will keine scheiß trockenen Brötchen zum Mittag. Gib mir einfach die 5 Pfund. Dann hast du mich von der Backe und ihr könnt eure Saufparty fortsetzen.« »Für eine 15-Jährige hast du ein ganz schön dreckiges Mundwerk«, sagte er. Er glotzte mich an, als würde er denken, ich sollte wegen seiner erbärmlichen Bemerkung lächeln. Aber die Genugtuung würde ich dem Arschgesicht auf keinen Fall gönnen. »Wenn du mir die 5 Pfund nicht gibst, wird's noch dreckiger«, drohte ich. »Und du willst Medien am College studieren? Mit der Klappe?«
So klingt der Beginn des ersten Kapitels bei Alex Wietel. Ziemlich harter Tobak. Wie geht's weiter in diesem Buch?
Ja, der Kampf mit der Mutter zieht sich durch das Buch und parallel dazu das Ringen von Mo um die Liebe von Sam, ihrem Jugendfreund. Es ist innerhalb der Trilogie, wenn man so sagen kann, ist es das härteste Buch. Das Buch besitzt auch humorvolle Stellen, aber da ist mehr Gewalt im Hintergrund und es kommt mir auch noch realistischer vor als die beiden Vorgänger.
Jetzt haben Sie Trilogie gesagt, aber es ist schon so, dass man ja eigentlich jeden Roman auch für sich alleinstehend lesen kann.
Ja, das ist richtig. Die Romane sind in sich abgeschlossen, aber das Biotop ist das Gleiche.
Ein spannender, aufrüttelnder Roman, »Wer braucht ein Herz, wenn es gebrochen werden kann?« von Alex Wietel, einem englischen Schriftsteller, der mit allen drei Büchern, und das ist schon wirklich ungewöhnlich, auf den besten 7 gestanden hat, auf der besten Liste des Deutschlandfunk. Das waren sie, die besten 7 für den Monat Juni. Herzlichen Dank an die 30-köpfige Jury in Deutschland, Österreich und der Schweiz, an Thomas Linden fürs Vorbereiten, an Nama Alay, Adrian Martos und Ralf Spengler für die Lesungen. Die Kollegen von Forschung Aktuell führen sie jetzt wieder zurück in die harte Wirklichkeit. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.